Deutschlandfunk Kultur. Kompressor, das Kulturmagazin.
Hallo. Wir fragen heute, wie lässt sich ein ganzes Radio digitalisieren aus mehreren Jahrzehnten? Denn Radio Mogadischu, das hat 1957 so geklungen, wie Sie es jetzt gerade hören. Radio Mogadischu stellt sich gerade genau dieser Mammutaufgabe und die wird durch einen zwischenzeitlichen Bürgerkrieg in Somalia umso anspruchsvoller. Da sprechen wir so in einer Viertelstunde drüber. Neuseeland hat gerade den Opfern von Christchurch gedacht, eine Woche nach dem Anschlag auf zwei Moscheen mit 50 Toten. Und Facebook hat sich gerade gerechtfertigt. Der Täter ist ja auf Facebook live gesehen zu werden mit seiner Tat. Und man stellt sich vielleicht die Frage, warum das nicht zu verhindern war. Hätte zum Beispiel eine künstliche Intelligenz erkennen können, was da gerade passiert und die Übertragung stoppen können? Dazu hat Facebook jetzt Stellung genommen und Facebook schreibt: Um das zu erreichen, müssen wir unsere Systeme erst mit großen Mengen von Daten von genau solchen Inhalten versorgen, was schwierig ist, da solche Ereignisse dankenswerterweise selten sind. Ja. Was heißt das jetzt genau? Das frage ich Peter Welchering, er ist Technik- und Wissenschaftsjournalist. Tag, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Wie lässt sich dieses Statement übersetzen?
Übersetzen lässt sich das Statement, wir haben nicht genügend Trainingsdaten vorliegen, deshalb können wir eben auch nicht erkennen, wenn sowas passiert. Und zu den Trainingsdaten muss man anmerken, die müssen natürlich erstmal erhoben werden. Also viele werden sich erinnern an diese Captures, die wir immer anklicken müssen, wenn wir uns als Mensch und nicht als Maschine erweisen sollen. Dann wird etwa gefragt, welche Häuser erkennst du auf diesem Bild? Und dann muss man 3 oder 4 Mal ein Haus anklicken oder welches Ladenlokal erkennst du da?
Nervig, ja.
Und aus solchen Abfragen, da lernt dann tatsächlich eine Mustererkennung, was ein Haus oder was ein Laden ist. Das heißt, wenn es nun um solche Videos wie von diesen Ereignissen in Christchurch geht, da muss zunächst einmal die Mustererkennung damit gefüttert werden, welche Elemente denn in diesem Video vorkommen, damit sie diese Elemente dann auch wiedererkennen kann.
Mhm. Aber zieht denn die Begründung, hätte sich die Live-Übertragung keinesfalls verhindern lassen?
Also künstliche Intelligenzmethoden sind in der Regel nicht so intelligent, wie wir immer meinen. Das heißt, wenn tatsächlich jemand Amok läuft, wenn jemand Menschen erschießt, erkennt ein künstliches Intelligenztool das nicht. Was das KI-Tool erkennen kann, ist, dass beispielsweise ein Gewehr hier mit im Spiel ist. Oder dass gerade ein Mensch attackiert wird. Oder dass ein Mensch blutet. Oder dass ein Mensch erschossen wird. Solche Dinge kann man per Mustererkennung feststellen. Das hat damit zu tun, wie diese KI-Systeme arbeiten. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man zumindest bei Live-Übertragungen nicht von vornherein solche Filme, solche Beiträge, die immer auf Gewalt in irgendeiner Weise dann ja zurückgehen, verbieten will und sperren will.
Könnte man überlegen oder sollte man überlegen?
Also in technischer Hinsicht kann man überlegen, in moralischer Hinsicht sollte man überlegen.
Wieso?
Weil solche Videos natürlich auch dafür sorgen, dass der Täter, wie hier im Falle von Christchurch, ein wesentliches Ziel erreicht. Er will bekannt werden mit dieser Tat. Das ist so eine Mischung aus heroischem Eintritt für eine ganz, ganz schräge Weltanschauung.
Ja, das leuchtet mir ein. Ich hatte es genau umgekehrt verstanden. Moralisch sollte man überlegen, so in die Richtung, weil sonst vielleicht zu vieles rausgefiltert wird. Auch das, was jetzt nicht gerade so ein Attentat ist.
Ja klar, da wird dann sehr vieles rausgefiltert für die Live-Übertragung. Bei Live-Übertragung halte ich das dann allerdings auch für machbar. Dann kann tatsächlich auch nochmal beispielsweise ein Mensch in einer Redaktion drauf gucken. Bei anderen Videos, die hochgeladen werden, die also nicht live übertragen werden, da wird es ein Problem werden, weil das kann ich dann wirklich nur noch mit solchen Tools überprüfen und die Problematik haben wir ja auch jetzt gerade bei Artikel 13 in der europäischen Urheberrechtsreform. Wenn ich dann tatsächlich falsch rausfiltere, dann werden sich natürlich die anderen beschweren. Also bei einer solchen Live-Filterung würde beispielsweise auch ein Video, das die Bundeswehr einstellt, von einer Übung in Norwegen erst einmal gesperrt werden. Ist überhaupt keine Frage, weil da wären all die Zutaten sozusagen gegeben, die für solch ein KI-Tool auf Gewalt hindeuten.
Sie haben schon einen wichtigen Unterschied, glaube ich, angedeutet, nämlich einmal die Live-Übertragung, einmal die Zeit danach. Nach der Live-Übertragung, wie adäquat hat Facebook denn da reagiert mit Blick auf Christchurch?
Überhaupt nicht adäquat. Viel zu langsam, viel zu unschlüssig. Denn da hatten die ja Zugriff auf das Live-Material. Dieses Live-Material kann man dann tatsächlich automatisiert suchen lassen, weil dann kann ich tatsächlich eine solche automatische Videosequenz einfach mit einer Prüfsumme versehen und nach dieser Prüfsumme suchen lassen und alle Sequenzen, die dann ähnlich aufgebaut sind, werden dann gefunden und die können dann sofort automatisiert gelöscht werden. Dafür hat Facebook sich viel zu viel Zeit gelassen.
Was wäre denn eine Alternative zur künstlichen Intelligenz, die uns ihre Intelligenz scheinbar in Teilen nur vorgaukelt?
Ja, sie ist tatsächlich nicht so intelligent wie wir Menschen. Und deshalb sind letztlich auf solchen Medienplattformen, und Facebook ist letztlich eine Medienplattform, ist der Einsatz von Redaktionen, ist der Einsatz von Menschen, die drauf gucken, unerlässlich. Auch wenn Google und Facebook das immer abstreiten, weil es ist natürlich teuer, wenn man eine menschliche Redaktion bezahlen muss, damit sie solche Inhalte auch einfach im Blick hat und gegebenenfalls auch bei solchen Inhalten sagen kann, das lassen wir zu und das lassen wir nicht zu.
Ein Plädoyer für Mensch statt Maschine. Herr Welchering, vielen Dank.
Gerne.
Wie archiviert man ein ganzes Radio mit Millionen von Aufnahmen aus mehreren Jahrzehnten? Unter anderem diese Frage behandelt das Find the File Festival an diesem Wochenende im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und die Frage wird sogar beantwortet. Einer der Gäste, Ahmed Adan, der steht nämlich genau vor dieser Herausforderung. Er digitalisiert Aufnahmen vom staatlichen Radio Mogadischu in Somalia. Aufnahmen aus mehreren Jahrzehnten, auch aus den Jahren des Bürgerkriegs. Adan arbeitet in Somalia für das Ministerium für Information, Kultur und Tourismus und er ist schon seit seiner Kindheit begeisterter Hörer von Radio Mogadischu. Ich habe mit ihm gesprochen. Hallo, Herr Adan.
Hallo.
Fangen wir grundsätzlich an. Was findet man denn eigentlich im Archiv von Radio Mogadischu?
Thank you for having me first. Radio Mogadischu has an old Somali music history and news.
Radio Mogadischu hat wirklich sehr, sehr viel Musik, auch sehr viel alte Musik. Und darüber hinaus haben wir auch geschichtliche Dokumente, Poesie beispielsweise, also gesprochene Poesie. Wir haben arabische Musik aus der somalischen Perspektive. Wir haben einige Oromo-Sachen, also von der äthiopischen Seite her. Und das ist wirklich ein riesengroßes Archiv, das von 1941 bis heute eben alles aufgezeichnet hat, was Radio Mogadischu gesendet hat.
From 1941 all the way today.
Ja, das klingt so einfach, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich durch die Radiobestände von Deutschlandfunk Kultur wühlen, über Jahrzehnte Radiogeschichte durchforsten, wie soll das gehen? Wie viele Stunden sind das? Tausende, Millionen, Milliarden?
In terms of our measurement, I don't really have the exact, but estimate of records go to above a million records actually.
Also ganz exakte Zahlen liegen mir nicht vor, aber wir gehen davon aus, dass es weit über 1 Million Aufnahmen sind. Die meisten davon immer noch in analoger Form. Nur ganz wenige haben wir bisher digitalisieren können. Wir haben damit 2013 begonnen. Das ist sehr bescheiden bisher, was uns da gelungen ist. Etwa 100.000 Aufnahmen konnten wir digitalisieren. Aber bei weit über 1 Million Aufnahmen können Sie sich vorstellen, was wir noch vor uns haben. Und es handelt sich hier in erster Linie um Musik, um Literatur und in ganz kleinen Prozentzahlen auch um Nachrichten und Ereignisse.
Small percentage of news and events, actually.
Jetzt sagen Sie, vieles haben Sie noch in der analogen Form. Also erstmal klingt das wie eine stabile Lebensaufgabe, finde ich, was Sie da bearbeiten. Und vieles ist in analoger Form da. Was heißt das? Wie können wir uns diese analoge Form vorstellen? Und in welchem Zustand sind diese analogen Träger?
It's in a cassette sort of a type, the round one.
Also die meisten Audiobänder, die wir noch haben, sind in Kassettenform, wie das in den 70er, 80er Jahren üblich war, aber die professionellen Kassetten, die man in Radiosendern verwendet hat. Und ich würde sagen, das meiste ist wirklich noch gut erhalten. Es gibt allerdings dafür einen Grund. In den 80er Jahren gab es noch einen ziemlich hohen Standard für diese Archivierung. Wir haben allerdings auch Material, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Da verschlimmert sich der Zustand. Das muss streckenweise repariert werden, sorgsam angefasst werden und da sind wir auch dabei, das so schnell wie möglich zu digitalisieren. Allerdings kommen wir nur sehr langsam voran, weil wir eigentlich nur noch zwei Maschinen, Kassettenmaschinen haben oder Kassettenrekorder haben, die das abspielen können. Eine Zeit, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist die Zeit des Bürgerkriegs. Was erzählt das Archiv über die Jahre des Bürgerkriegs?
Radio Mogadischu was operational during the Civil War. and basically was controlled by General Muhammad Farah-Aidid.
Also Radio Mogadischu hat damals auch während des Bürgerkriegs gesendet. Der General Aidid hatte es sich sozusagen unter den Nagel gerissen und für seine eigenen Zwecke benutzt. Und das war in etwa von 1990 bis 1996. Danach gab es eine 8-jährige Periode, wo Radio Mogadischu nicht gesendet hat, wo es sozusagen abgeschaltet worden war. Und seit dem Jahr 2004, also seitdem es die Übergangsregierung gab, damals ist es wieder ein staatlicher Radiosender geworden, der heute beispielsweise auch ganz normal digital sendet.
And it's actually operational and it works and everything from that point on is digital form.
Ich stelle mir das Programm unter Herrschaft des Generals etwas trocken vor. In den Kriegsjahren bestand ja Musikverbot. Was hat das für das Radio bedeutet? Also wie hat das denn unter dem General geklungen? War es reine Wortpropaganda?
It was a bit dry and pouring, sure. That was the reality of Radio Mogadischu. But still, they were broadcasting some of the old music.
Also da haben Sie schon recht, das war schon relativ trocken und auch ziemlich langweilig. Allerdings muss man sagen, es war nicht musikfrei. Also gewisse alte Musik durfte gespielt werden, es gab nur keine neuen Musikaufnahmen mehr. Im Großen und Ganzen, er war ja ein Kriegslord, hat er aber dieses Radio für seine eigene Propaganda benutzt. Das Interessante ist eben nur, wir besitzen das noch. Alles, was in dieser Zeit gesendet wurde, ist auch archiviert worden. Und sie haben sich auch nicht gescheut, über ihre Grausamkeiten ganz offen zu berichten. Also das besitzen wir heutzutage noch alles in unserem Archiv.
And was exactly reported from the radio and it's in the archive.
Und wir hören jetzt mal in 3 Archivstücke rein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns die Geschichte dazu erzählen. Was hören wir hier und was steckt dahinter?
This is Safiyyah Duale.
Hier handelt es sich um Safiyyah Duale, eine Sängerin aus den 60er Jahren. Und Sie müssen sich vorstellen, dieser Song wurde wirklich jeden Morgen auf Radio Mogadischu gespielt.
Every single morning through Radio Mogadischu.
Let's play it again.
Yeah. It's depicting sort of sense of community, the brotherhood and it's a morning and the radio is on, all that.
Sie singt ja ein bisschen über die Gemeinschaft, über die Kraft der Gemeinschaft und auch, wie man sich am Morgen einfach gegenseitig Lob preist. Und das war so die Art von Radio Mogadischu zu sagen, hallo, guten Morgen, hier sind wir.
It's basically Radio Mogadischu saying, hello, good morning.
Und hier sind wir jetzt mit Beispiel Nummer 2.
Khadija Abdullahi Dalais was one of the first female musicians of Radio Mogadishu recording.
Also es handelt sich hier um Khadija Abdullahi Dalais. Das war so die bekannteste Sängerin, die wir überhaupt in Somalia hatten. Auch die erste Musikerin, die wirklich im Radio aufgetreten ist, die dort wirklich stattgefunden hat. Und wir reden hier von den 50er und 60er Jahren in einer Zeit, wo Frauen im Radio eigentlich noch tabu waren. Und sie wird sehr gefeiert in Somalia. Sie ist wirklich sehr, sehr bekannt. Allerdings hat sie ein relativ tragisches Schicksal erlitten, weil sie während des Bürgerkrieges fliehen musste. Sie ist nach Kanada geflohen und ist dort vor 2 Jahren in Toronto gestorben. Aber sie ist eine Ikone für uns in Somalia und jeder ist mit dieser Musik aufgewachsen. Und vor ihr gab es überhaupt keine Repräsentation von Frauen in der somalischen Musik.
Actually in theatrical and music, pretty much women were not represented, pretty much. This is a Sudanese, actually, modern sort of music. And The Somali and the Sudanese music have a relationship.
Ja, also hier handelt es sich natürlich um eine viel modernere Musik. Und das Interessante ist, dass sich die Musik von Somalia und im Sudan immer gegenseitig befruchtet haben. Also sudanesische Musiker kamen nach Somalia, um sich dort ausbilden zu lassen und umgekehrt. Und zwischen den 60er und den 80er Jahren gab es wirklich eine große Gemeinsamkeit, was die Musik angeht. Die Sprache ist schon etwas anderes. In Somalia spricht man schon mehr Somali, während der Sudan eine Art arabischen Dialekt spricht. Aber was unsere Region vielleicht ganz besonders macht, ist, dass in Somalia man sehr gerne sudanesische und äthiopische Musik gehört hat, viel mehr als die eigene. Und dasselbe gilt auch für die Nachbarländer. Die haben auch viel mehr die Musik der Nachbarländer gehört als ihre eigene.
The Sudanese listen more Somali music than their own. So that is the background of connecting these two musics here.
Ich finde es unglaublich faszinierend, was man über ein Radioprogramm alles lernen kann. Ich habe, das darf ich hoffentlich so sagen, Begeisterung bei Ihnen gespürt, gerade als wir diese Ausschnitte gespürt haben. Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu Radio Mogadischu und wie hat sie angefangen?
It was the source of the Somali music, Somali news and an old actually director of the radio, his name was Sullivan.
Nun, Radio Mogadischu, das war die Seele der somalischen Musik und auch was die Nachrichten anbelangt. Unglaublich wichtig für die Gemeinschaft von Somalis hat es etwas sehr Sinnstiftendes gehabt. Es gab damals noch kein Fernsehen, Radio war eine echte Institution und der damalige Direktor, Herr Sullivan, hat wirklich wahnsinnig viel getan, damit eben gerade Musik und Nachrichten für die Somalis etwas ganz Alltägliches wurde, etwas sehr Wichtiges. Er hat sogar ein Buch geschrieben. Dieses Buch hieß Versammelt euch um den Sprecher, den Radiosprecher. Und da hat richtig dazu aufgefordert, dass sich die Somalis mit diesem Radiosender auch identifiziert haben. Und bis heute haben Radiosender eine führende Position und das wirklich wichtigste Radio im Land ist nach wie vor Radio Mogadischu, was eben die gesamte somalische Community vereint.
It has been in the hearts of the Somali community and it's still doing well. So from a young age I will see my mother.
Seitdem ich denken kann, seitdem ich ein kleines Kind bin, höre ich meine Mutter die Lieder mitsingen von Radio Mogadischu. Das Lied, was wir gerade gehört haben, da geht es wirklich darum, dass gesungen wird, die Entfernung ist zu groß, es ist eigentlich zu heiß, wie soll man diese riesige Entfernung überwinden? Also das ist nur einer von ganz, ganz vielen sehr, sehr populären Songs, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen wir Somalis aufgewachsen sind und viele wirklich sehr bekannte Musiker, die auch außerhalb unseres Landes mittlerweile wirklich einen Rang und Namen haben, verdanken das letztendlich Radio Mogadischu.
Composers and all that, that are actually well recognized in the community because of Radio Mogadischu.
Und wir haben gebannt zugehört und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you very much for having me today. I'm excited.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Elena Gorgis.
Der neue Träger des Iflandrings ist der deutsche Schauspieler Jens Harzer. Das gab Österreichs Kulturminister Gernot Blümel bekannt. Nach dem Tod des letzten Trägers, Bruno Ganz, war mit Spannung darauf gewartet worden, wen der Schauspieler als Nachfolger ausgewählt hatte. Jens Harzer wurde in den 90er Jahren von Dieter Dorn an die Münchner Kammerspiele geholt, noch vor dem Abschluss seiner Schauspielausbildung. Seitdem wurde er immer wieder mit seinem Vorbild Bruno Ganz verglichen. Weitere Stationen am Theater waren die Berliner Schaubühne, das Bayerische Staatsschauspiel und die Salzburger Festspiele. Seit 2009 ist Jens Harzer Ensemblemitglied am Hamburger Thalia-Theater. Bereits zweimal wurde er von der Fachzeitschrift Theater heute zum Schauspieler des Jahres gewählt. Auf der Leinwand war er zuletzt unter anderem in der Serie Babylon Berlin als Dr. Anno Schmidt zu sehen. Den Iflandring erhält der jeweils bedeutendste und würdigste Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters auf Lebenszeit. Der Bundestag hat heute den Weg für die Gründung der Stiftung Forum Recht freigemacht. Sie soll den Wert und die Bedeutung des Rechtsstaats stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankern. Sitz der Stiftung ist Karlsruhe. Ein weiterer Standort ist in Leipzig geplant. Das Konzept könnte dem Haus der Geschichte in Bonn ähneln. Justizministerin Katharina Barley erklärte, geplant sei ein innovatives und interaktives Begegnungszentrum, wo Rechtsstaat sehr greifbar wird. Vera Wolfskämpf.
Zum Aufbau des Forum Rechts sind in Karlsruhe und Leipzig jeweils mittlere Millionenbeträge vorgesehen, also insgesamt um die 120 Millionen Euro. Dazu kommen laufende Personalkosten. Ein 22-köpfiges Kuratorium soll die Stiftung leiten, unter anderem mit Bundestagsabgeordneten und Vertretern der Justiz. Kritik kam von den Gewerkschaften und den Sozialrichtern, die sich übergangen fühlen. Die Eröffnung des Forum Rechts ist für 2026 geplant.
Der Verleger Andreas J. Meyer ist mit dem Kurt-Wolf-Preis geehrt worden. Der 91-jährige Gründer des Merlin-Verlags nahm die Auszeichnung für sein Lebenswerk auf der Leipziger Buchmesse entgegen. Sie ist mit 26.000 Euro dotiert. Meyer werde für die Energie, den literarischen Spürsinn und die Ausdauer geehrt, mit der er den Merlin-Verlag zum Modell eines Kleinverlags gemacht habe, erklärte die Leipziger Kurt-Wolf-Stiftung. Der gebürtige Hamburger habe bei der Auswahl der erschienenen Werke konsequent auf das Unkonventionelle, oft Unbequeme gesetzt. Die Kurt-Wolf-Stiftung versteht sich als Förderin einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene.
Ja, und jetzt sage ich mal, it's a match, ne? Sie und der heilige Sebastian, da könnte was gehen. Ich habe so ein Gefühl, also wenn Sie denn jetzt auch wollen, ne? Das ist schon die Voraussetzung. Was redet dieser Mann da gerade? Also, es geht um eine App, eine Museums-App, die gerade für das Berliner Humboldt-Forum getestet wird. Diese App heißt Mein Objekt, hat Anleihen von Dating-Apps wie Tinder und Christiane Habermals hat Mein Objekt für uns getestet.
Am Anfang steht ein Date. Ich muss ein Objekt finden, das ich attraktiv finde und das sich auch für mich interessiert. Bloß, dass ich noch gar nicht genau weiß, auf wen ich mich einlasse. Denn auf den Fotos, die ich wie beim Tindern auf dem Smartphone entweder nach rechts top oder nach links flop wischen kann, sind nur kleine Bildausschnitte zu sehen. Ich wische. Schließlich habe ich Erfolg.
Ah, jetzt kommt zu einem Match. Aha, alles klar. Okay, also der Kopf des heiligen Sebastian, der interessiert sich auch für dich. Und du kannst jetzt eine Konversation mit ihm anfangen.
Oh, wie spannend, okay. Ein Dialogfeld öffnet sich. Der heilige Sebastian begrüßt mich. Zu sehen ist nur der Teil eines steinernen Mundes. Die Mundwinkel sind schmerzvoll nach unten gezogen.
Er redet jetzt mit mir.
Genau.
Salve. Zunächst möchte ich erklären, warum ich etwas unglücklich bin. Denn so wie ich hier präsent werde, kennt mich niemand. Als was kennt man Sie denn? Als Märtyrer und Heiliger. Zumindest bin ich sehr alt, wie so viele Dinge im Museum.
Christian Stein von der interdisziplinären Spiele-Forschungsplattform GameLab, das die App für das Humboldt-Forum entwickelt, zeigt mir, wie ich mit dem heiligen Sebastian intensiver ins Gespräch kommen kann. Schließlich ist es mein erster Chat mit einer Museumsfigur. Ich erfahre, dass er normalerweise von Pfeilen durchbohrt dargestellt wird und dass das numibische Pfeile sind, die der römische Kaiser auf ihn abfeuern ließ, weil er dem Christentum nicht abschwören wollte. Außerdem, dass er nur scheintot war und durch eine schöne Frau wiedererweckt wurde, um sich gleich noch einmal für seinen Glauben hinrichten zu lassen. Diesmal im Circus Maximus durch Keulenhiebe. Am Ende lädt mich der heilige Sebastian ein, ihn im Museum zu finden. Mit dem Smartphone in der Hand laufe ich durch die Hallen und suche nach dem mir nun schon vertrauten, herabhängenden Mundwinkel. Es dauert, bis ich ihn gefunden habe. Und ich bin überrascht. Es ist nur sein Kopf, der noch da ist, geschaffen vom italienischen Renaissance-Bildhauer Agostino de Fondulis. Der Körper mit den Pfeilen ist 1945 in Berlin zerstört worden. Jetzt habe ich die Wahl, ob ich noch ein bisschen mit ihm plaudern will oder ein Foto von ihm machen möchte. Auch ein Selfie mit uns beiden ist drin. Fotografieren im Museum ausdrücklich erlaubt. Die Erkenntnis dahinter, erklärt mir Stein, viele Menschen können die Welt gar nicht mehr wahrnehmen, wenn sie sie nicht durch ein Smartphone betrachten.
Zum Beispiel das Fotografieren von Objekten im Museum sieht man ganz häufig in ganz vielen Museen. Leute tun das fast schon aus Verzweiflung, weil sie sich mit den Objekten auseinandersetzen wollen, aber gar nicht mehr so richtig wissen, wie das geht. Und was wir tun, ist dieses Foto wieder mit Bedeutung aufladen.
Ich kann den heiligen Sebastian in einer persönlichen Fotogalerie abspeichern, die funktioniert wie ein Sammelalbum und erneut losziehen. Die App, erfahre ich von Christian Stein, hat mich als kulturinteressierte Museumsbesucherin identifiziert und wird mir jetzt nur noch entsprechend angepasste Dialoge anbieten. Ich bin irritiert. Wie hat der Algorithmus das herausgefunden? Nur durch die Auswahl des heiligen Sebastian als Chatpartner?
Durch alle Auswahlprozesse am Anfang, das heißt sowohl die Dislikes als auch die Likes, wurde sozusagen kategorisiert, welche Kategorie wahrscheinlich am zutreffendsten ist.
Ich versuche, das System zu überlisten und gebe den pubertierenden 16-Jährigen. Beim nächsten Chat interessiere ich mich nicht für Renaissance-Putti oder Skulpturen, sondern für etwas Technischeres, ein Chorgestühl. Es fragt mich, ob ich Rätsel mag oder lieber nichts so Schwieriges. Lieber nicht so schwierig, gebe ich an. Ich bin einer und gleichzeitig bin ich viele. Was kann ich sein? Fragt mich das Chorgestühl. Zur Auswahl steht, das finde ich noch heraus oder du bist vollkommen gestört. Ich klicke auf Letzteres. Vollkommen gestört.
Damit hast du das Objekt verschreckt und es möchte nicht weiter mit dir reden. Das heißt, das Objekt also auch, hat sich jetzt verabschiedet.
Auch Objekte möchten nicht als gestört bezeichnet werden.
Genau. Objekte haben auch Charakter. Das ist ganz wichtig. Wir wollen Objekte eben nicht steril und objektiv darstellen, sondern sie mit Ecken und Kanten darstellen.
Zum Schluss chatte ich noch mit einer Benin-Bronze. Das Objekt klärt mich auf, dass es nicht aus Berlin stammt, sondern aus Benin, Westafrika. Um mich hat es viel Streit gegeben, sagt die Figur. Englische Soldaten haben mich im Krieg geraubt. Findest du, man sollte mich zurückgeben? Ich gebe mich störrisch. Nein, sage ich, du gehörst doch jetzt hierher. Die Benin-Bronze ist geduldig mit mir. Es wäre aber doch schön, sagt sie, wenn zumindest meine Geschichte im Museum erzählt werden würde. Ich stimme zu und mache ein Selfie mit ihr. Mein Fazit? Ein klares Like. Für jüngere Museumsbesucher kann sich mein Objekt zum sprichwörtlichen Renner entwickeln, weil sie einfach Spaß macht. Und jünger heißt in der Museumswelt bekanntlich Under 40.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Der Chor der Klamotte bitte zum 1x1 in die Bühnengarderobe.
Bams, Stirn,
Shirt,
Pumps,
Jeans,
Nachthemd,
Mickey,
Zehns,
Andale.
Bams,
Stirn,
Kleid,
Shirt,
Pumps,
Jeans,
Ziege,
Nachthemd,
Mickey,
Zehns,
Andale.
Also bei Kleidermachen, Leute, ist es wieder nur der Chor, der zählt.
Du solltest dich beeilen.
Wie bitte?
Als intelligenter Schuh bin ich für dein Zeitmanagement mitverantwortlich. Du hast in 10 Minuten einen Termin beim Anwalt.
Erstens will ich mir die Auslage im Schaufenster ansehen und zweitens reicht die Zeit locker.
Nein, denn vorne bei meinen Kollegen, also beim nächsten Schuhgeschäft, bleibst du im Durchschnitt 7 Minuten.
Na und? Dann muss der Anwalt eben 1 Minute warten. Entschleunigung, mein Freund. Und außerdem lasse ich mich von meinem Schuh nicht hetzen.
In Ordnung, aber das ist nicht das Problem.
Sondern?
Du neigst zur Prokrastination.
Bitte?
Zum krankhaften Aufschieben. Dadurch bringst du dich immer wieder in Schwierigkeiten. Bei der Arbeit gab es ja auch schon Probleme, oder?
Toll, und jetzt bist du mein Therapeut, oder was?
Nein, für das Therapieprogramm sind die Stiefel zuständig.
Das Lesen der anderen.
Unser Blick in fremde Feuilletons ist das. Heute ist Eckhard Knörrer vom Cargo-Magazin zu Gast, Magazin für Film, Medien, Kultur. Tag, Herr Knörrer.
Hallo.
Sie stellen in Ihrer aktuellen Ausgabe einen, ja, sehr speziellen Filmemacher vor. Der ist 91 und heißt Bruno Sucro. Hören wir zur Einstimmung doch einen Ausschnitt aus seinem Werk.
Schon seit Stunden fuhr Terry Seines nun schon durch die Nacht. Er suchte seine Frau. Nur anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Er hatte sie vergraben, irgendwo im Wald. Doch konnte er sich nicht mehr erinnern, wo genau er es getan hatte.
Verdammt. Selbst nach ihrem Tod macht mir diese Zicke nichts als Schwierigkeiten.
Das war ein O-Ton aus Bruno Sucros Das Detail, knapp 5 Minuten lang auf YouTube zu finden, mit Animationsfiguren und sehr eigenwilliger Erzählweise. Was sind das für Filme, die er macht?
Ja, also das sind... Soweit ich das beurteilen kann, ich habe ja auch keinen Zugriff auf den Großteil seines Werks. Das ist ja nur ein ganz winziger Ausschnitt, den er auf YouTube zur Verfügung stellt, aus Rechtegründen. Damit ist vielleicht auch schon beschrieben, was das auch das rechte Problem sein könnte. Bruno Sucro arbeitet, macht eigentlich das, was man Machinima nennt, in einem Kontext von computeranimierten, generierten Filmen. Er arbeitet mit vorhandenen Computerspielen, Umgebungen, mit schon vorhandenen Figuren und setzt die in Szene und spricht deren Dialoge. Er schreibt Texte, er schreibt Drehbücher, aber immer im Umgang mit den schon vorhandenen Programmen und Figuren.
Wie ist er darauf gekommen, das zu machen?
Gute Frage. Also ich habe ja den Text nicht geschrieben. Der ist von Silvia Szymanski, die ihn und das Werk sehr, sehr, sehr gut kennt und einem auch richtig große Lust drauf macht. Er ist auf jeden Fall erst sehr spät zum Filmemachen gekommen, nach dem Tod seiner Frau erfährt man da. Wie gesagt, Bruno Sucre ist jetzt 91, er macht das seit 10, 15 Jahren in großer, großer Produktivität. Und inspiriert ist er durch, also drauf gekommen ist er durch den Umgang mit diesen Computerspielumgebungen, ich glaube über seinen Sohn letztlich, und hat dann angefangen, damit rumzuspielen.
Ich durfte lesen, dass er mit über 70 erst seinen ersten Computer hatte, ne? Also schon eine relativ bemerkenswerte Geschichte. Kann man sagen, was ihn inspiriert, was ihn beeinflusst?
Ja, offensichtlich sind das Abenteuerromane, Abenteuergeschichten, Sachen, die er schon in früher Kindheit gelesen hat. Entsprechend scheint dieses Material auch aus diesen verschiedensten Genres gekreuzt zu sein. Die Filme kann man offenbar auch unterschiedlichen Genres zuordnen, Science Fiction, Fantasy, Abenteuer, Liebesgeschichten bis ins Pornografische offenbar auch, ja.
Ich habe diesen einen Film, aus dem wir einen Ausschnitt gehört haben, schon als sehr unique empfunden, also schnoddrig, so absurd, witzig, aber auch so ein Schleier von irgendwie Traurigkeit, der so drüber liegt, so Leere und Dunkelheit. Wie würden Sie das beschreiben, stimmungsmäßig?
Ja, also auch da kann ich ja nur sagen, ich kenne auch nur winzige Ausschnitte. Also das muss zum Teil auch sehr, sehr lustig sein. Also das war seine Stimme, die man gehört hat. Das ist er selbst, der das spricht. Und lange hat er es alles selber gesprochen. Aber ja, ich meine, da steckt natürlich eine Menge Lebenserfahrung und vermutlich auch Einsamkeit, viele, viele Stunden am Rechner. Es ist ja nicht so, dass er ein Virtuose im Umgang mit diesen Programmen ist. Er ist da spät rangekommen, es ist ihm eigentlich fremd und er kämpft auch mit diesen Programmen und Figuren. Und auch sozusagen der Widerstand dieses Materials, das ihm, er ist ja eigentlich Schlosser von Haus aus, der sozusagen das nicht sein eigentliches Handwerk ist. Dieser Widerstand spielt auch mit in diesen Filmen.
Er ist ein Virtuose auf seine eigene Art vielleicht, ja? Wieso passt er denn gut zu Ihnen? Wieso passt er gut in die Cargo? Also ich habe bis jetzt noch nichts von ihm gehört.
Ja, also ist auch sehr wenig, also ist auf ganz wenigen Festivals tatsächlich schon zu sehen gewesen. Olaf Möller, der auch aus der Ecke kommt, Filmkritiker und Filmkurator und Programmierer, hat da schon Sachen vorgeführt. Nun ja, Cargo versteht sich als Zeitschrift, in der alles, was mit Film und angrenzenden Künsten zu tun hat, seinen Platz hat. Und das gehört definitiv auch dazu.
Und so gehört auch Bruno Sucre dazu. Mehr zu ihm finden Sie in der aktuellen Ausgabe vom Cargo-Magazin. Cargo finden Sie natürlich auch online unter cargo-film.de. Herr Knörer, besten Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Danke.